Argentinien gewinnt die Copa América 2024 in den USA im Finale gegen Kolumbien. Das ist der 16. Sieg für Argentinien. Die Albiceleste damit der Rekordchampion des ältesten Nationenturniers der Welt. Und wir blicken heute auf das wunderbare Turnier in den USA zurück mit Victor Coco, freier Journalist und Kolumbien-Experte, und natürlich Andy Geipel, unserem Argentinien-Experten. Ganz viel Spaß.
Und nun im Programm der Rasenfunk. Die Copa America.
Also, die Copa endet so, wie die letzte Copa aufgehört hat, mit dem Sieg für Argentinien. Erstmal, hallo Victor, hallo Andy, schön, dass ihr am Start seid. Wie habt ihr denn die Nacht überstanden? Hat sich ja doch ein bisschen gezogen.
Hallihallo, ihr beiden. Ja, sehr kurze Nacht. War sehr, sehr aufregend, aufregendes Spiel, hat sich auch in die Länge gezogen durch den verspäteten Anstoß natürlich. Und danach war für mich kein Weg mehr zurück ins Bett möglich.
Und bei dir, Andi, bist heute auf Mate unterwegs, hast du eben gesagt vor der Aufnahme.
Ja, genau. Also heute war hart, war sehr hart. Ich habe es nicht geschafft, das Ding durchzugucken. Ich musste wirklich nach der Halbzeit schweren Herzens. Ich war einfach fertig, ich war einfach platt. Das hat sich so einfach viel zu lang gezogen und dann war es halt auch schon irgendwie, wie viel Uhr war es da? 4 Uhr irgendwas. Und dann habe ich gedacht, nee, das packe ich nicht mehr. Und habe das dann heute nochmal alles nachgeholt. Natürlich nach dem Aufstehen gleich aufs Handy geguckt, ob es auch gut gegangen ist. Und ja, aber ja, ich fühle mich schon sehr gerädert heute.
Also da sieht man auch, was man als Fan des südamerikanischen Fußballs so auf sich nehmen muss, was man mitmachen muss. Aber aus deiner Sicht, Andi, hat sich das gelohnt sozusagen? Argentinien hat gewonnen. Du hast auch dein wunderschönes Trikot an. Ich gehe mal ganz kurz das Spiel so ein bisschen durch. War keine ja, keine hochklassige Partie wie das WM-Finale vielleicht mit ganz vielen Torchancen, aber war auf jeden Fall keine langweilige Partie. War eine sehr intensive Partie mit einem ganz frühen Pfostenschuss von Córdoba, einen guten Distanzschuss von Lerma auf Seiten der Kolumbianer. Messi mit einem Schuss, der von Alvarez abgeblockt wurde in der ersten Halbzeit. Natürlich auch viele, viele Zweikämpfe, ein hart geführtes Spiel, aber alles so im Rahmen. Lionel Messi hat sich aber verletzt, ist so ein bisschen, ja, können wir auch gleich drüber reden. Was ist er denn zum Opfer gefallen? Der harten Gangart der Kolumbianer oder doch dem Spielplatz in Miami? Und dann war es am Ende in der 112. Minute Lautaro Martinez, der nicht von Beginn an gespielt hat. Das war ja eigentlich die ganze Copa in fast jedem, in jeder Folge hier, sowohl beim Rasenfunk als auch bei Gol Olimpico, so ein bisschen das Thema, wer stürmt, Alvarez oder Martinez? Julian Alvarez hat begonnen, Martinez wurde eingewechselt und dann eben mit dem entscheidenden Tor zum 16. Sieg für Argentinien. An Argentinien am Ende auch der verdiente Sieger dieser Copa America?
Also ich würde schon sagen, dass es verdient war, auch wenn das Finale sehr knapp war. Ich fand es übrigens auch ein ziemlich gutes Finale. Ich habe die Hand gesehen, Victor. Also ich fand, es war sehr temporeich, das Spiel. Man konnte es super angucken. Es war sehr intensiv. Es gab super Zweikämpfe. Helden eigentlich auf beiden Seiten. Mit dem besseren, ja, glücklicheren Ende dann auch für Argentinien. Aber ich glaube schon, dass das war verdient. Aber wenn Kolumbien war, hätte es auch verdient gehabt irgendwo, ne? Aber ich glaube, dann in einem entscheidenden Moment hat dann die individuelle Klasse einfach gewonnen, die halt bei Argentinien dann doch noch ein Stück höher ist. Ja, und das hat dann gereicht. Lautaro hat sein 5. Turniertor gemacht, sein 3. Joker-Tor, hat alle 44 Minuten getroffen. Wenn du so einen Stürmer hast, dann gewinnst du halt Spiele, und mit einer Abwehr, die nur ein Gegentor bekommt in allen Spielen, da gewinnst du halt dann die Saison, ne? Victor, was willst du sagen?
Bist noch auf Mute.
Sorry, ja, sorry. Ich hab's grad gesucht, ich war woanders. Ja, nein, natürlich, der Champion ist meistens dann doch der verdiente Turniersieger. Und ich finde auch, Argentinien hat das Finale verdient gewonnen, ohne dass ich sagen würde, dass sie jetzt deutlich besser waren als Kolumbien. Hinten raus schon, durch die sehr guten Wechsel von Scaloni auf jeden Fall auch. Und vor allem hat man einfach der Mannschaft gesehen, dass es ein Champion-Kader ist einfach, ne? Also das Gros des Kaders war schon bei der Copa America vor 3 Jahren dabei. Die haben gemeinsam die WM geholt, die haben diesen Finalissima, diesen in Argentinien sehr geschätzten Interkontinental-Länderpokal, sag ich mal, oder Konföderationscup gewonnen. Und die haben einfach die Ruhe bewiesen, aus ihrer Erfahrung heraus das Spiel hinten raus gewonnen. Aber ich habe gerade so mit Augenzwinkern gleich mit den Armen gefuchtelt, weil wenn man das ganze Turnier so ein bisschen betrachtet, war es vielleicht nur bedingt verdient für Argentinien, weil einerseits die Argentinien hat gegen deutlich schlechtere, schwächere Gegner gespielt als Kolumbien, das muss man nochmal erwähnen. Das war auch bedingt durch den Turniermodus, so wie der Weg quasi, der Turnierbaum gelost oder gelegt war von der CONMEBOL, dass die andere Seite quasi, die Gruppen C und D, viel stärker besetzt waren und Argentinien eigentlich bis zum Finale gegen weniger starke Gegner gespielt hat. Das muss man auf jeden Fall in dem Zusammenhang nochmal erwähnen. Es ging ins Elfmeterschießen gegen Kanada und so. Also verdient das Finale ja, das Turnier ja.
Ins Elfmeterschießen gegen Ecuador, meinst du?
Richtig, Entschuldigung.
Genau, kein Problem. Aber genau, so ein bisschen das, was so ein bisschen mitschwingt. Ich würde auf jeden Fall auch nicht sagen, dass Argentinien unverdient das Turnier gewonnen hat, das jetzt nicht. Aber vielleicht wäre es mit Kolumbien als Sieger doch so ein bisschen fußballromantischer ausgegangen. Wir reden auch natürlich noch über Kolumbien, aber natürlich erstmal über den Champion dieser Ausgabe. Victor hat das eben schon gut angesprochen. Ein Schlüssel für die Albiceleste waren auch die Einwechslungen. Nico González, der ja für Lionel Messi eingewechselt wurde, über den wir gleich noch reden, war eine absolute Belebung fürs Spiel. Und dann Lo Celso, der Vorlagengeber, eingewechselt. Paredes, der den Ball erobert hatte, eingewechselt. Und dann natürlich Lautaro Martinez, der eingewechselte Joker, der Joker-König dieses Turniers. Andi, da merkt man doch auch, dass diese Power von der Bank und dieses Gespür von Scaloni, eigentlich das, was wir das ganze Turnier schon geredet haben, dass diese Mannschaft einfach so eingespielt ist, so perfekt ist und dass da einfach jeder, der für diese Mannschaft spielt, voll da ist, alles gibt und eben auch gut spielt.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da die Leistungsdichte ist wahnsinnig hoch, ist bestimmt die höchste in der ganzen Copa America gewesen. Und wenn du einfach von der Bank, also gerade bei dem Tor, ne, da kommt halt diese 3 Einwechslungen zusammen, diese Monstergrätsche von Paredes und dann nochmal im Zusammenspiel mit Lautaro und dann direkt weiter auf Lo Celso, wieder Lautaro. Das waren ja, genau, also einfach ein glückliches Händchen, wie schon so oft von Scaloni, jetzt mal ganz unabhängig von Lautaro, jetzt bei dieser Copa, aber seine Wechsel, die passen oft. Nico González fand ich auch sehr stark, weil er einfach diese Wucht und diese Energie, also auch nicht nur vorne, sondern auch hinten, da kann ich mich an eine starke Aktion von ihm erinnern. Und das macht Argentinien, also auch diese mannschaftliche Geschlossenheit, diese Power, also wenn man auch mal so ein bisschen drauf achtet, nach den 90 Minuten, wie schnell die wieder auf dem Platz waren. Die Kolumbianer waren so, wurden da so ein bisschen behandelt, saßen so ein bisschen auf dem Boden, und die Argentinier, die haben halt auch so ein bisschen diese Siegermentalität und Power irgendwie in ihrer Körpersprache drin gehabt. Da habe ich mir schon gedacht, so gut, in dem Moment wusste ich ja schon, wie es ausgegangen ist, aber Das sind ja trotzdem so kleine Zeichen, so ein bisschen mentale Kriegsführung und da waren die auch einfach auf dem Punkt, ne? Auch wenn sie da nochmal, ich glaube, so die erste Hälfte der Verlängerung hinten raus kam Kolumbien noch ein paar Mal, ist nicht sehr klar vors Tor. Es gab ja dann nicht mehr so allzu viele klare Möglichkeiten. Aber es war ja eigentlich sehr lange offen, ne? Und aber ich glaube, bei Kolumbien hast du dann auch gemerkt, so als dann die Wechsel dann so kamen und sagen wir mal die Big Guns rausgegangen sind, gerade mit Kamis, aber auch gerade mit Richard Rios, der überragendes Finale, bester Mann auf, also ich fand Cuti bei Argentinien der Beste und Richard Rios bei Kolumbien der Beste. Die beiden waren wirklich richtig geil zu gucken. Und ich weiß nicht, da kamen ja auch nochmal so ein paar mit Argentinien-Erfahrung, ich weiß nicht, Dreierwechsel, ne, die zwei Ex-River und noch Oribe, der auch mal in Argentinien war. Aber trotzdem, da merkst du dann einfach schon, die Bank ist nicht die gleiche. Und letztendlich, wenn man sich das Tor dann anguckt, war das dann der entscheidende Punkt, ne? Dass dann halt jemand, weiß nicht, der Ballverlust, der war jetzt kein Fehler, aber es ist halt da jemand, der bei Krasnodar spielt, wird dann halt von eigentlich einem Topstar wie Paredes, auch wenn er schon ein bisschen im Herbst seiner Karriere ist. So, das sind dann die entscheidenden Duelle. So, ne? Und dann ist es halt so passiert. Weiß nicht, Victor, wie du das gesehen hast.
Ja, ähnlich auf jeden Fall. Also wie du sagst, die Wechsel von Scaloni hervorragend und die Wechsel von Nestor Lorenzo auf kolumbianischer Seite fand ich diesmal nicht so gut, weil ich muss sagen, in den vorherigen Spielen, gerade noch gegen Uruguay, hatte mich eigentlich sogar positiv überrascht, wie stark alle Wechsel oder wie gut die Wechsel gezündet hatten, die Kolumbien gebracht hatte. Da hat das bei allen Wechseln funktioniert. Aber jetzt hat er einerseits andere Leute gebracht. Das hatte vielleicht, also sicherlich taktische Gründe. Und andererseits haben die einfach nicht so gut funktioniert. Borré fand ich vorher in seinen Spielminuten nicht überzeugend. Ich weiß nicht, warum der Sinisterra nicht gekommen ist, vielleicht auch als schnellerer Stürmer, um dann vielleicht auch mal an den Innenverteidigern bei Argentinien vorbeizuzischen, so in einer Art Kontersituation oder so. Das fand ich ein bisschen schade, tat mir leid für Kolumbien, dass diesmal die sicherlich nominell deutlich schwächere Bank im Vergleich zu Argentinien, aber dass die nicht so gut gezündet hat wie im Spiel vorher gegen Uruguay.
Sich auf jeden Fall ganz ähnlich, gerade Boré, der Wechsel, habe ich auch nicht verstanden, zumal man das Spiel nicht wirklich umgestellt hat. Man hat ja trotzdem noch versucht, irgendwie mit Flanken was zu reißen und anstatt dann halt gerade Miguel Borja, der dann später kam, ja, der halt dann auch eher noch so der Typ Schrank oder der Typ wie Córdoba eben ist, den man da mit hohen Bällen eher füttern könnte. Nicht ganz so glücklich. Carrascal, auch durch seine wenigen Ansatzzeiten vielleicht nicht ganz so im Turnier. Wer mir aber trotzdem gut gefallen hat, war doch Quintero. Hab dabei Opta eine ganz interessante Statistik gelesen, hat in den ersten 15 Minuten, ich glaube, er kam zur Verlängerung, glaube ich, rein, in denen er gespielt hat, meisten Dribblings in dem Spiel gewonnen, nämlich direkt dreimal hat er da Dribblings gewonnen und das war die erfolgreichste Statistik im Spiel. Hat er auch einmal Paredes sehr schön aussteigen lassen, sah schon ganz gut aus, aber ja klar, hat dann trotzdem nicht gereicht. Vielleicht auch noch kurz, wenn ich mich da selber so ein bisschen verbessern darf, weil ich eben gesagt habe, Kolumbien wäre vielleicht ein bisschen fußballromantischer gewesen, was auch sehr fußballromantisch war eben zum einen die Eingewechselten oder die das Spiel so ein bisschen entschieden haben oder geprägt haben. Nico González, Gio Lo Celso, die beide ja nicht bei der WM dabei waren aufgrund von Verletzungen, die auf jeden Fall nominiert gewesen wären, und auch Lautaro Martinez, der zwar bei der WM dabei gewesen ist, aber da wirklich eigentlich kein gutes Turnier gespielt hat, wenn man mal ehrlich ist, dass die jetzt diesem Turnier ihren Stempel aufdrücken konnten, zumindest jetzt mal im Finalspiel, Lautaro sicherlich über das ganze Turnier, ist auch eine schöne Geschichte. Und natürlich Andi, Angel Di Maria, das war ja groß angekündigt, dass das sein letztes Turnier sein wird für die Albiceleste, hat im ganzen Turnier ja nicht so das gezeigt, was man sich erhofft hat. Im Finale wurde er zum Spieler des Spiels gewählt. Du hast eben schon gesagt, Richard Rios wäre dein Mann gewesen, Andi, aber trotzdem dann eine nette Geste von der CONMEBOL oder auch Gruppe zu sagen, kann man auch machen.
Ja, also ich fand, er hat ganz gut, in Anführungszeichen, gespielt. Ich fand ihn jetzt nicht besonders stark. Er hat auf jeden Fall, also er hatte schon auch ein paar Aktionen und war, glaube ich, wichtig, dass er da nochmal mit seiner Ruhe und Klasse einfach den Ball halten konnte auf dem Flügel ein paar Mal. Aber mir ist jetzt nicht wirklich eine besondere Aktion von ihm in Erinnerung geblieben, wenn ich jetzt ehrlich bin. Da finde ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt die Innenverteidiger nehme, gerade Cuti Romero, wäre für mich die logische Wahl gewesen, ganz ehrlich. Ich denke auch, das war so ein Ding, Abschiedsspiel. Komm, wir geben ihm das Ding, aber ich finde es jetzt allein, wenn man also ganz nüchtern die Leistung betrachtet, ist das eigentlich Quatsch.
So ein typisches Comebol-Ding, würde ich sagen, ne? Dass man da nicht auf die Leistung schaut, sondern versucht da den Spieler noch zu verabschieden über so einen Titel. Eigentlich ein bisschen unangebracht vielleicht auch, aber ja, es hat mich gewundert, dass Di Maria so lange gespielt hat, ne? Der hat ja, würde ich sagen, in den letzten drei, vier, fünf Jahren seltenst mehr als 60, 70 Minuten gemacht. Und dann hatte er sogar nochmal wann ist er raus? Erste Hälfte der Verlängerung? Weiß ich nicht.
Ich glaube, der zweite, genau.
Hatte er sogar noch mal ein, zwei Mal Szenen mit höherem Protagonismus. Man kann es ihm nur gönnen. Ich habe übrigens gestern festgestellt, wenn ich das mal kurz hier einstreuen darf, wir wollen ja unsere Hörerschaft auch unterhalten. Ich war beim Debüt von Di Maria im Stadion. Dezember 2005 im Stadion von Independiente mit Rosario Central. Da hat also vor 19 Jahren Di Maria sein erstes Profispiel gemacht und mit auf dem Feld bei Independiente Agüero und Bilia und Schiedsrichter, WM-Schiedsrichter Elizondo. Nur mal an die Leute, die weniger mit argentinischem Fußball zu tun haben, da kann man mal hören, was für Kracher man bei so einem x-beliebigen Ligaspiel en passant mitnehmen kann.
Ja, sehr nice. Konntest du damals ja nicht erahnen, wen du da alles so... was für Welts, dass du da, welchen Welts, dass du da gerade zuguckst.
Ich wusste es bis gestern nicht.
Geil, nochmal kurz gecheckt, ja, sehr schön. Genau, war was für Argentinien tatsächlich vielleicht oder würde ich sagen ausschlaggebend war für den Turniersieg insgesamt, was die größte Konstante war bei Argentinien, war ausnahmsweise nicht das Offensivspiel, sondern die Defensive, die einfach sehr gut harmoniert hat, dicht gehalten hat und mit tollen Charakteren auch gefüllt ist. Und da sprechen wir eben nicht nur über Dibu Martinez, natürlich, der Argentinien im Elfmeterschießen gegen Ecuador gerettet hat, sondern natürlich auch die zwei Innenverteidiger, Andi hast du eben schon angesprochen, Cuti Romero und natürlich auch Lisandro Martinez. Ja, was machen wir jetzt damit? Also Argentinien ja eigentlich so als Weltklasse-Offensivmannschaft und jetzt ein Turnier gewonnen, eher durch die Defensive. Ist das Andi jetzt so ein bisschen so eine Zeitenwende oder ist es einfach nur eine komplette Mannschaft, die natürlich auch vorher defensiv stark war? So war das, ist natürlich nicht gemeint, aber ich finde, die Defensive hat mehr überzeugt als die Offensive bei dieser Copa.
Ja, das ist auf jeden Fall so, aber man muss natürlich auch die Qualität der Gegner da sehen, dass eigentlich, sagen wir mal, auf Augenhöhe jetzt nur zwei Teams dabei waren, mit Ecuador und mit Kolumbien. Und ich meine, Kolumbien hatte gestern auch einige Chancen, ne? Also jetzt nicht die Riesenkrachermöglichkeiten, aber sie sind schon einige Male gefährlich vors Tor gekommen. Und wenn, also Argentinien, was die gestern richtig gut geschafft haben, war halt eigentlich Luis Diaz aus dem Spiel zu nehmen, was du aber auch nur geschafft hast durch diese, sagen wir mal, ja, Kompaktheit aus dem zentralen Mittelfeld. Ja, weil du kannst so ein Ausnahmedribbler wie ihn eigentlich alleine nicht verteidigen. Und wenn es dann doch mal nicht geklappt hat, also Rodrigo De Paul, der die Seite da ein bisschen bespielt hat, im Zusammenspiel hier mit Montiel und später Molina, da war Cuti Romero auch noch da. Ja, und ich glaube, diese mannschaftliche Geschlossenheit, angefangen bei Dibu hinten, der das ja, der einfach diese, weiß nicht, diese wahnsinnige Ausstrahlung hat und einfach auch schon viel oder schon oft der Mannschaft den Arsch gerettet hat, das macht die halt einfach so schwer zu knacken, ne, irgendwie. Und gute Spieler und Torjäger hatte Argentinien ja immer, also kann mich jetzt gar nicht erinnern, wann das mal nicht so der Fall gewesen wäre. Aber dass sagen wir mal so, dieser ganze Defensivverbund so gut funktioniert, das ist schon relativ neu. Aber natürlich auch, das steht und fällt mit der Qualität der Gegner. Wir haben es bei der WM, haben wir auch gesehen, es gibt immer mal Phasen bei Argentinien, wo die hinten auch schwimmen, wo Frankreich da mal drei Dinger macht, wo Holland mal zwei Dinger macht. Also dass da jetzt ein Gegentor rauskommt, liegt mehr an den Gegnern als tatsächlich an der eigenen Abwehrstärke, würde ich jetzt mal behaupten.
Es gab auch in der Vorrunde, meine ich mich zu erinnern, ich glaube, es war das Spiel gegen Kanada oder es war das gegen Peru, ich weiß es nicht. Ein Spiel, wo die Abwehr tendenziell zu viel durchgelassen hat, wo Martinez einiges ausgleichen musste. Übrigens, und wo wir gerade über die argentinische Defensive sprechen, ich finde, man muss unbedingt auch noch lobend erwähnen, Taliafico, der gestern ein hervorragendes Spiel auf der Außenbahn gemacht hat, der war ja eigentlich so ein bisschen einer von denen, die jetzt, ich will jetzt nicht sagen, rausgeschrieben wurde aus der Nationalmannschaft, aber wenn man theoretisch aus so von den 15, 18 Spielern des WM-Kaders jetzt sagen müsste, wer gehört tendenziell in der Zukunft weniger dazu, hätten wahrscheinlich viele vielleicht auch mal Taliafico genannt, der war hervorragend. Vielleicht sogar er, der Spieler des Spiels, hätten wir vorhin noch ergänzen können.
Victor, ganz kurz, weil du das gerade sagst. Ich habe heute, also ich habe das nur gelesen hier bei Twitter, da stand dann, dass Taliafico weder in der Copa America noch bei der WM einmal übertrippelt wurde. Nicht ein einziges Mal. Ich würde mich jetzt nicht verschwören, dass das stimmt, aber das sagt uns ja schon einiges, ne? Das ist ja eine krasse Statistik, ne? Dass gerade, sagen wir mal, die Außenverteidiger, die ne, über viele Jahre auch ein Problem waren, oder was heißt Problem, aber dass die jetzt eigentlich auch so liefern, das ist schon, ist neu bei Argentinien, dass man sich da keinen Kopf, keine Platte machen muss.
Spricht aber ja für die Gesamtentwicklung des Teams eben, dass man nicht wie früher vielleicht nur über die Offensive spricht von Argentinien, sondern eben auch jetzt mal über die Defensive. Victor, du hast eben schon das Thema so ein bisschen Zukunft angerissen mit Taliafico. Ein Mann, dessen Zukunft in der Albiceleste ja so ein bisschen ungewiss ist, ist Lionel Messi. Ich habe ihn jetzt bewusst nicht zu Beginn angesprochen, weil ich finde, oder vorweg erst, natürlich liebe ich auch Lionel Messi. Wir sind alle Fans von ihm, der größte Fußballspieler, den es bisher je gegeben hat. Aber er hat dieses Turnier nicht geprägt. Er hat dieses Turnier keine herausragenden Leistungen gebracht, was auch mit seinem Fitnesszustand zu tun hat. Und jetzt auch im Finale keine berauschende Partie, eine eher unauffällige Partie. Dann jetzt mit dieser Verletzung raus und natürlich die Bilder unter Tränen, dann da auf der Bank, wie er da gesessen hat, hat man irgendwie, ich war auch ein bisschen verwirrt. Also ich habe Messi, glaube ich, noch nie so weinen sehen, also zumindest vor Schmerz weinen sehen. Also es waren irgendwie ganz, ganz neue, ganz interessante Bilder, aber doch nicht für mich das ja, das ist die größte Geschichte der Copa. Das finde ich nicht. Dafür hatte die Copa America noch mehr zu bieten. Aber natürlich reden wir trotzdem über Lionel Messi. Victor, was denkst du? Wie geht's jetzt weiter? Ist das jetzt vielleicht sogar das Ende gewesen von Lionel Messi in der Albiceleste? Wird er noch die WM spielen? Wir können das natürlich eher nur spekulieren. Aber leistungsmäßig war das, muss man festhalten, nicht sein bestes Turnier.
Nee, auf jeden Fall. Ich denke auch, er ist einfach weit schon drüber über seinen Zenit, das ist keine Frage. Trotzdem ist er aber wichtig für die Mannschaft. Ich glaube, die Mitspieler lieben ihn alle. Er zieht sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Er nimmt dadurch auch so ein bisschen Druck von anderen Figuren. Viele an seiner Seite können sich einfach entwickeln von jungen Spielern Anfang 20, sage ich mal, wenn ich so jetzt an Enzo Fernandes oder McAllister denke, können sich an seiner Seite noch weiter entwickeln. Und er ist sportlich auf jeden Fall nicht mehr so wichtig. Das macht aber gerade die Mannschaft so stark, finde ich, dass sie dadurch auch unberechenbarer ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht nur aufgrund von physischen Schmerzen geweint hat, sondern auch emotional einfach irgendwie festgestellt hat, vielleicht hat er auch im Hinterkopf, er will jetzt aufhören, hatte das noch nicht so kommuniziert, weil er das vielleicht auch vom Titelgewinn abhängig machen wollte, oder er hat gemerkt, vielleicht habe ich mir die Bänder gerissen im Knöchel, jetzt bin ich 3-4 Monate raus, das ist dann mit 37 ja auch eigentlich so die Einladung aufzuhören. An seiner Stelle würde ich es angehen, so jetzt irgendwie noch Abschiedsspiele oder ein Abschiedsspiel, irgendwas Großes in der Heimat machen. Das jetzt noch bis zur WM in den USA in 2 Jahren weiterzutragen, macht sportlich überhaupt keinen Sinn. Das haben wir auch bei Cristiano Ronaldo gesehen. Wir wollen ja nicht so viel über der, oder wir müssen nicht so viel über die Europameisterschaft sprechen, aber es kommt dann auch irgendwann ein Punkt, da schadet man sportlich auch der Mannschaft. Ne? Bei Messi ist das immer noch ein bisschen anders. Ich würde nie sagen, dass er bisher Argentinien geschadet hat, aber sein abnehmender Protagonismus hat der Mannschaft trotzdem auch gut getan in letzter Zeit. Und irgendwann soll er es lassen. Wir sind ja trotzdem alle Fans.
Wie siehst du das, Andi?
Ich sehe es genauso wie Viktor. Ich glaube auch, dass seine Rolle eher, also gerade bei der Copa jetzt, einfach viel stärker ins Gewicht fällt, was dieses Mannschaftsgefüge, was dieses Feeling Albiceleste anbelangt. Es war auf keinen Fall, es war wahrscheinlich mit großer Sicherheit sein schlechtestes Turnier, ohne dass er, dass man jetzt sagen kann, dass er schlecht war, aber gemessen an seinen Ansprüchen. Aber ich glaube, gerade das ist für die Albiceleste ja eigentlich Gold wert, ne? Dass man jetzt in diesem Turnier gemerkt hat, wir brauchen ihn eigentlich gar nicht. So, das hat man ja eigentlich, also Viktor, wirklich, also wann haben wir das mal sagen können? Die Albiceleste braucht Messi nicht. So, das, also, das haben wir doch seit, weiß ich nicht, seit wann ist Messi eine Figur da, das ist ja seit, weiß ich nicht, spätestens 2007, 2008, wo er dann eigentlich Stammspieler war, war die Albiceleste abhängig von ihm, abhängig. Und das ist jetzt zum ersten Mal nicht mehr der Fall und es hat trotzdem gereicht, andere Spieler sind da jetzt oder konnten im Schatten von Messi jetzt in diese Führungsrolle langsam reinwachsen. Es wird sich halt zeigen, was passiert, wenn, ne, mit Di Maria und Messi, wenn die beide weg sind und ja, wie man dieses, ja, dieses Loch dann wirklich, dieses riesige dann füllen kann. Aber anscheinend macht es ja, zumindest bei dieser Copa America hat es keine Rolle gespielt, ne?
Es ist ja auch keine, Entschuldigung, dass ich dazwischen grätsche, es ist ja kein sportliches Loch. Ne? Es ist ja eher ein emotionales oder Identifikationsloch sozusagen. Und solche Löcher füllen sich mit der Zeit, sag ich jetzt mal so. Ne? Also da kann sich was entwickeln. Ne? De Paul ist da der neue Superstar so ein bisschen vielleicht oder sehr, sehr beliebt im Sinne einer wichtigen Identifikationsfigur. Das kriegen die schon hin. Sofern man das sportlich überbrücken kann, alles andere kommt dann mit der Zeit.
Könntet ihr, was mir gerade noch eingefallen ist, könntet ihr euch vorstellen, Messi eher in so einer Rolle wie Luis Suarez bei Uruguay, als Joker, als intern natürlich sehr wichtiger Mann, alle schauen zu ihm auf und dann nur noch so sporadische Einsätze, wenn wir jetzt Richtung WM schauen, könnt ihr euch das vorstellen?
Ich glaube, man kann sich alles erstmal noch vorstellen. Ne? Also er hat ja ein besonderes Verhältnis zum ganzen Trainerteam und auch zu vielen in der Mannschaft. Ich glaube, das ist ganz schwer vorherzusagen. So, also ich würde es erstmal nicht ausschließen. Ich habe mir das auch schon gedacht, dass er die bis zur WM weitermachen könnte auf jeden Fall, aber nicht in der Rolle, die er aktuell oder in den vergangenen Turnieren gespielt hat. Ja, das glaube ich einfach nicht. Und dann ist halt einfach dann doch 2 Jahre noch MLS jetzt, das ist zu lang. Ne, da ist er einfach nicht mehr auf dem Level. Und ich könnte es mir eventuell vorstellen, aber ich kann mir alles vorstellen dahingehend.
Jetzt, um das Thema Argentinien sozusagen zuzumachen, ihr habt den Blick auch schon so ein bisschen nach vorne geworfen. Copa America 2021, Finalissima 2022, WM 2022 und Copa America 2024 erinnert so ein bisschen an die spanische Dynastie von 2008 bis 2012, eine absolute Dominanz. Und die Frage, die sich jetzt noch stellt, wann kommt der Einbruch, Viktor? Oder kommt er überhaupt?
Also ich bin ja auch, wurde ja hier als Kolumbien-Experte vorgestellt, ich bin ja auch äußerst Argentinien-affin, so absolut. Haben wir drei ja auch zueinander gefunden, unsere Freundschaft basiert ja quasi auf unserer gemeinsamen Argentinien-Liebe, das heißt, ich wünsche mir und hoffe, dass dieser Einbruch nicht kommt, aber dieser neue Wettbewerb, dieser neue Pokal, der in Europa ja noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, aber in Südamerika, muss man hier für unsere Hörerschaft betonen, sehr, sehr wichtig ist, weil man sich sportlich sehr gerne mit Europa misst. Dieser Finalissima, diese Mannschaft, wenn die auf Spanien trifft, ein einzelnes Spiel, vielleicht kriegen sie mal drei Stück, ne? Und dann ist vielleicht die Ära beendet. Kann natürlich auch sein, dass sie das nach Hause grätschen und mit viel Kampf und Herz dann auch noch gewinnen, ne? Dann geht das weitergetragen. Aber natürlich jetzt mit diesem Abschied von vielleicht Messi und also vielleicht Messi nach der Finalissima und Di Maria und so, das ist ja so ein bisschen zumindest das emotionale Ende der Generation.
Wie siehst du die Zukunft der Albiceleste, Andi? Bist du trotzdem grundsätzlich, auch trotz vieler Fragezeichen einfach oder ein paar Fragezeichen, doch noch positiv gestimmt, oder? Ich meine, nach einem Copa-America-Sieg kann es auch in kaum eine andere Richtung gehen, oder?
Naja, eigentlich kannst du nur aufhören. Ne? Also in irgendeinem Moment kann das ja nicht so weiter funktionieren. Ich meine, diese wahnsinnige Serie, die er da jetzt hat, also die Scaloneta, die Fallhöhe ist schon groß. Also ist jetzt natürlich noch größer geworden und ist vielleicht, was ich mir manchmal, wenn ich so drüber nachdenke, schwierig finde, dass mit Di Maria und Messi, das sind ja schon zwei äußerst kreative Offensivspieler, da weiß ich nicht, ob das so einfach zu füllen ist. Also es gibt sicherlich Positionen bei der Albiceleste, die sind einfacher zu ersetzen. Auch wenn man, klar, mit Garnacho und mit Carboni eigentlich zwei hätte, die das, also rein von ihrer Position und von ihrer Qualität, die also das tendenziell da reinwachsen können, aber die sind halt noch beide so jung. Ne, und da muss man mal gucken, dann wird sich Scaloni auch so ein bisschen was anderes einfallen lassen müssen, weil Messi ja eigentlich im Grunde immer spielt und Di Maria ja, wenn er fit ist, eigentlich auch. Schwierig. Also ich glaube auch, ich kann mir das aber auch irgendwie nicht vorstellen, dass Argentinien, natürlich gehen die als Favorit, als Titelverteidiger in die WM, aber ich sehe sie nicht das Ding nochmal holen, ehrlich gesagt. Da ist dann vielleicht, aber ich weiß nicht, inwiefern die Mannschaft dann auch ein bisschen satt wird. Das haben wir ja oft gesehen, auch bei den europäischen Grandes, ne, dass das dann schnell passiert. Aber diese beiden Spieler zu verlieren, und wenn man sich das auch anguckt, Kolumbien, das Finale oder diese Spiele bei der WM, ob das jetzt Holland war oder im Finale gegen Frankreich, das sind ja alles Nuancen. Ne, wenn du dann quasi deine beiden Top-Spieler, deine beiden wichtigsten Spieler erstmal nicht mehr zur Verfügung hast. Wir wissen ja noch nicht, was mit Messi ist, aber wir werden aber auf jeden Fall nicht mehr den gleichen Messi haben. Egal, in welcher Rolle er da dann eventuell noch spielt. Aber das Loch ist sehr groß und das macht sie für mich nicht zum Top-Favoriten. Oder das ist für mich der Kreis der Top-Favoriten, sind sie damit für mich ausgeschieden, ehrlich gesagt.
Um das abzuschließen, ich würde auch sagen, dass sich die Albiceleste dann vielleicht, also zwangsläufig ja eigentlich, so ein bisschen neu erfinden muss einfach, mit wenn so zwei große Säulen wegbrechen würden, neue Spieler nachrücken, hängt glaube ich auch ganz, ganz viel einfach von Lionel Scaloni ab, wie er damit umgeht. Wir drei verfolgen natürlich den Weg der Albiceleste weiter hautnah und sind schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze in 2 Jahren aussehen wird bei der WM. Ein Team, das, ich glaube, da spreche ich auch für uns drei, hoffentlich dabei sein wird, ist der Zweitplatzierte, nämlich Kolumbien, über die wir natürlich auch noch ein paar Worte verlieren möchten. Ja, eigentlich vielleicht sogar die beste Turniermannschaft oder den schönsten Fußball, der wurde gespielt von Kolumbien, meiner Meinung nach. Auch Victor, ein Team, das sich unter Néstor Lorenzo ja irgendwie neu erfunden hat. Und auch wenn man gehofft hat, natürlich am Ende auch auf den Copa-Sieg, ist dieser zweite Platz doch wirklich ein einfach tolle Nachrichten für Kolumbien, ein Segen und vor allem völlig verdient.
Okay, ja, an mich geht das Wort, sorry. Auf jeden Fall, völlig verdient. Sie haben sehr schwierige Gegner gehabt, haben Brasilien ein tolles Unentschieden abgerungen, kamen schon quasi in das Turnier mit dem Druck einer Siegesserie von zu Turnierbeginn, glaube ich, 22, 23 Spiele und haben das eigentlich bis zur 90. Minute, bis zur zweiten Hälfte der Nachspielzeit gegen Argentinien auch gehalten. Also man darf eigentlich sogar auch weiterreden von dieser beeindruckenden Serie. Da sieht man mal, wie wichtig ein Trainer für eine Mannschaft sein kann. Ne? Einerseits für das gesamte kolumbianische Kollektiv, weil das Spielermaterial ist sehr gut. Es sind sehr gut ausgebildete Leute aus den riesig vielen Talenten des Landes, aus den physisch sehr starken Spielern, wurden größtenteils in den europäischen Ligen, aber zumindest leider muss man sagen, meistens im europäischen Ausland, im Ausland, nicht in Kolumbien, gute Spieler ausgebildet, die aber ja unter dem vorherigen Trainer Rueda überhaupt nicht zusammengefunden hatten. Und dann kam Néstor Lorenzo und hat es geschafft, wirklich eine tolle, sehr tolle Mannschaft aufzustellen, einerseits und andererseits durch so diese emotionale Bindung als früherer Assistenztrainer zu Pekerman, insbesondere zu James Rodriguez, da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber ich denke auch noch zu ein, zwei, drei anderen Spielern, ein ganz tolle, wie soll man sagen, ja, herzliches Verhältnis aufgebaut hat. Und das hat man auch gemerkt, es war tolle Energie in der Mannschaft und das haben die auch aufs Land übertragen. Das gesamte Land stand hinter Kolumbien, Feiertag heute, Freitag schon Feiertag ausgerufen vom Präsidenten und so, absolute Euphorie im ganzen Land. Und schön, also wir wissen alle, dass es dem südamerikanischen Fußball immer sehr gut tut, wenn da andere starke Nationalmannschaften dabei sind, ne? Außer Argentinien und Brasilien und dann natürlich auf der zweiten Stufe immer Uruguay und andere sozusagen. Und ich hoffe, Kolumbien kann sich da etablieren, quasi in dieser Riege. Und da, ohne jetzt, dass ich konkret Namen nennen könnte, aber das Spielermaterial ist da, ne? Also können sie schaffen.
Zwei Schlüsselspieler von Kolumbien neben James, Andy, waren auch John Arias von Fluminense aus Rio und Richard Rios von Palmeiras aus Sao Paulo. Also zwei Spieler, die noch nicht in Europa spielen, die in einer sehr, sehr guten brasilianischen Liga spielen. Glaubst du, dass das auch noch so ein, ja, vielleicht so einen besonderen Mix einfach im Kader noch ausgemacht hat, dass man da eben auch noch zwei Stammspieler hat, zwei Zocker irgendwo, zwei mit sehr, sehr, sehr interessanten Spielerprofil, die auch schon mit ihren Vereinen in Südamerika Erfolge gefeiert haben, dass die noch so einen eher besonderen Schliff gegeben haben, wenn man natürlich auf Argentinien oder Brasilien schaut, wo dann nur Spieler aus Europa spielen. Glaubst du, dass es bereichert hat, einen Ausschlag gegeben, dass da eben zwei Spieler sind, die noch in Südamerika ihr Geld verdienen? Oder glaubst du, das hat jetzt keinen Einfluss so gehabt? Das sind einfach geile Kicker.
Ja, das sind einfach... Ah, sorry. Ich bin noch stumm, ne?
Oh, bist du noch auf stumm?
Jo, jetzt bin ich. ich glaube, das sind einfach gute Kicker. Erstmal das. Ich meine, wenn man bei einer brasilianischen Top-Mannschaft spielt, dann ist das ja auch schon sehr nah an Europa dran. Also gerade so die letzten Jahre, wir hatten ja in anderen Talkrunden auch schon oft das Thema, wie stark die brasilianischen Mannschaften im Vergleich zu Rest Südamerika sind. Und von daher, also es war jetzt nicht überraschend und inwiefern weiß ich jetzt nicht, ob das, wie fresh das da nochmal reinfegt bei denen. Ich glaube, wenn Luis Diaz oder James, die wollen natürlich auch technisch gute Mitspieler haben, so, ne? Und da hat das halt einfach gut gepasst. Aber ich bin da auch nicht so richtig in der kolumbianischen Mannschaft drin, muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe nur, klar, wenn Richard Rios, wenn du den kicken siehst, das ist das ist natürlich Weltklasse, so, ne? Also das macht halt einfach Spaß und Victor Will, ich gebe gleich das Wort an dich weiter, da kannst du ein bisschen glänzen, ein bisschen Expertenwissen.
Nee, du kannst es gerne ruhig ausführen. Ich wollte nur ankündigen, dass ich da auch nochmal drauf eingehen wollte. Ich hatte ja in dem Vorgespräch beim Rasenfunk, danke, dass du mich nochmal dran erinnert hattest, Johannes, beide Spieler erwähnt, ne, dass man ein Auge drauf haben sollte, weil sie gerade in Europa noch nicht so bekannt sind. Und ich weiß jetzt nicht, John Arias, irgendwie den habe ich nicht so genau seine Spielweise vor Augen. Ich finde, er hat so ein bisschen N'Golo Kanté Vibes irgendwie so vom Typ her, auch so ein ruhiger irgendwie, der dann so im Mittelfeld aufräumt irgendwie. Aber Richard Rios, finde ich, sieht man schon an, dass er noch nie in Europa gespielt hat zumindest. Es gab eine Szene, die ist zumindest in meiner Timeline hoch und runter wiederholt worden, wie er gegen Uruguay, als es das Spiel noch nicht entschieden war, auf der rechten Außenbahn zwei, drei Gegenspieler richtig austanzt, den Ball so, den Fuß auf den Ball nimmt und vor und zurückzieht sozusagen. Das ist unüblich, das ist südamerikanisch, das ist sehr provokativ. Also provokativ jetzt nicht unbedingt im Negativen, aber da hat er sich auch das Foul eingehandelt, durch das er hinterher ausgewechselt werden musste. Muss man sich gut überlegen, ob man sowas gegen Uruguay bringt oder gegen Argentinien. Argentinischer Verteidiger wird ähnlich umgrätschen bei einer solchen Bloßstellung. Das war für mich eine sehr südamerikanische Szene von Richard Rios.
Bei der genau besagten Szene, zwei, drei Uruguayer, wer da am auffälligsten war, kein geringerer als Real Madrids Fede Valverde, der dann am Ende durch, klar, auch vielleicht die Platzbeschaffenheit, aber auch durch diese Finte, durch diese Bewegung von Richard Rios dann wegrutscht und so ein bisschen aus dem Bild slidet. Wirklich eine der tollsten Szenen bei dieser Copa America, das denke ich auch. John Arias, vielleicht auch noch zu ihm zwei Worte von mir. Ja, auch eigentlich bei Fluminense, also man muss ja auch wissen, Fluminense, die haben letztes Jahr die Copa Libertadores gewonnen, also das ist jetzt nicht irgendeine kleine brasilianische Mannschaft, die da so ein bisschen rumkicken. Die können auch schon auf jeden Fall was, spielt da aber in der Regel als Flügelstürmer. Und jetzt unter Nestor Lorenzo eben auf der Achterposition. Und ich fand das eigentlich das geilste Duell des Abends zwischen John Arias und Rodrigo de Paul, die sich wirklich bekämpft haben. Anders kann man das eigentlich gar nicht sagen. Wirklich sehr intensive, tolle Zweikämpfe geführt haben. Und John Arias eben so einem, ja, würde ich fast schon sagen, Weltklasse-Mann wie de Paul eben nichts nachgestanden hat in diesem Duell. War sehr ausgeglichen und spricht dann auch für Lorenzos Mut, dann eben so einen Spieler aus so einer Liga dahin zu stellen und eben da noch ein bisschen die Position anzupassen sozusagen, das genau auf das Team, was für das Team gebraucht wird, da so einen Spieler zu finden, ihn so ein bisschen umzuformen, richtig, richtig gut, und hat ihm dann natürlich auch recht gegeben mit diesen Erfolgen. Vielleicht auch Kolumbien noch mal kurz abzuschließen, müssen wir aber auch über das Gegentor gegen Argentinien reden. Andi, Torhüter Camilo Vargas mit einem sehr, sehr guten Turnier. Also sehr, sehr sicherer Rückhalt, gute Reflexe, auch im Spielaufbau hat mir echt gut gefallen. Aber das Gegentor gegen Lautaro Martinez, der sich natürlich gut durchsetzt, halb rechts im 16er steht, sicherlich nicht den schwächsten Schuss auspackt, aber eben sehr zentral und knapp über den Kopf von Vargas, der die Hände ja auch schon über dem Kopf hat, aber es irgendwie nicht schafft, den Ball dann zu stoppen, ist dann vielleicht auch diese kleine, wir haben von Nuancen geredet, die in so Spielen entscheiden, diese Nuance, dass Argentinien mit einem fehlerfreien Dibu Martinez einen hat, der die unglaublich gefährlichen Flankenbälle sehr gut abfangen kann, und dann eben einen Camilo Vargas, der in dieser entscheidenden Szene leider nicht auf dem Posten war. Schon bitter, Andi, ne?
Ja, ich fand auch, ich glaube, Dibu hätte den nicht reinbekommen. Ich fand's auch, ich will jetzt nicht von Torwartfehler reden, aber eigentlich war der Schuss, der war nicht gut geschossen, ne, von Lautaro. Das sieht eher fast so ein bisschen Limbo-mäßig aus, ne, wie er ein bisschen über das Gesicht so drüber, wo man denkt, ey, wenn du einfach stehen bleibst oder wenn du nicht so viel Mucken machst in dem Moment, dann hast du das Ding. Aber es war auch so ein bisschen so eine Verkettung von Fehler, der irgendwie angefangen hat, kurz davor, da mit Juanfer Quintero, der da so ein bisschen unkonzentriert, so ein Ballverlust irgendwie generiert, und dann auch Castaño, der dann sich, ja, den Ball einen Ticken zu weit vorlegt. Gut, diese Monstergrätsche war natürlich absolute Weltklasse, aber die stehen dann halt auch nicht gut, ne? Es war ja schon nochmal drei Stationen dazwischen und dann kommt dann Lautaro. Es war ja auch, ich meine, es war ein direkt gespielter Pass von Lo Celso, der jetzt aber auch nicht mega sauber gespielt war, der Ball. Er war einfach massig Platz. Also es war so ein bisschen eine Fehlerkette, die dann irgendwie dann gegipfelt ist in diesem ja schlecht Aussehen von Vargas. Und ja, hat mir auch ein bisschen leid getan. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn Lautaro das Ding ein bisschen souverän da irgendwie in den Winkel gezirkelt hätte. So sah es irgendwie, ja, es sah sehr unglücklich aus.
Genau, beim Gegentor sicherlich nicht alles ganz so gut geordnet bei den Kolumbianern, aber eben natürlich auch 112. Minute. Das ist dann natürlich auch so eine kritische Minute, wo nicht mehr alle Kräfte, nicht mehr die ganze Konzentration da ist. Und dann hat Argentinien das natürlich klasse ausgenutzt. Victor, vielleicht von dir auch noch ein Wort zu Vargas, der natürlich auch nicht der Jüngste ist, auch in Mexiko spielt und aber den gleichaltrigen Ospina ja abgelöst hat, der eben nicht mehr so viel Spielzeit hatte, aber ganz grundsätzlich ein Torwartproblem hat Kolumbien ja, also das war ja eigentlich nie die Schwäche in den letzten Jahren. Oder wenn man noch weitergeht in die 90ern zu so verrückten Typen wie Higuita, da muss sich Kolumbien keine Sorgen machen trotzdem, oder?
Nee, ich fand jetzt den Übergang von Ospina zu Vargas auch sehr flüssig, sagen wir mal, oder sehr, sehr, sehr eben, was die Qualität angeht. Ich sehe es ähnlich wie ihr beschrieben gestern, das Tor, das war nicht die stärkste Szene. Aber vorher hat er auch ein solides Turnier gespielt. Ja. Andere, wenn du gerade schon den Vargas so hervorhebst, muss man auch vielleicht nochmal sagen, was Lerma hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, war auch gestern wieder einer der stärksten. Defensives Mittelfeld ist das, glaube ich, ne? Und auch die Innenverteidigung fand ich auch sehr gut. Eine Überraschung für mich, ihr hattet den wahrscheinlich noch präsenter so auf dem Radar irgendwie, aber dass John Córdoba nach längerer Zeit in Russland Stammspieler ist und auch so aufspielt, war für mich auch eine positive Überraschung. Hätte ich nicht gedacht, dass der da auf jeden Fall immer von Anfang an gesetzt ist. Wiederum enttäuscht hat mich ein bisschen Borja, könnte man vielleicht sagen. Den fand ich, hat gestern mehr geredet und gebetet, als sich nützlich gemacht, was das Fußballspiel angeht. Die könnte man in der Mannschaft vielleicht nochmal kurz erwähnt haben.
Ja, Córdoba, ja, mit, ich glaube, 31 Jahren, war nie wirklich lange in der Nationalmannschaft, nur so ab und zu mal Einsätze, nie Stammspieler und jetzt erst sein erstes richtiges Turnier. Er hat mich auch überrascht, dass er da so eine Leistung gebracht hat. 2 Tore und 2 Vorlagen, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall eine Leistung, die man erwähnen muss. Soweit also das Finale, soweit das Turnier, soweit das Sportliche. Rund ums Finale gab es aber noch eine ganz, ganz andere Geschichte, die uns eben hier dreien in der Runde sehr, sehr viel Schlaf, Nerven gekostet hat. Und zwar gab es eine über 80-minütige Verspätung des Anstoßes, weil eben, ja, wie soll man das anfangen? Also es waren sehr, sehr viele Fans da und es gab nur 4 Eingänge. Jetzt ungefähr keine Szenarien, die man vorher nicht hätte irgendwie vorhersehen können. Viele Menschen ohne Tickets und der Andrang zu groß, um eine Panik zu verhindern, hat man dann irgendwie die Tore für alle Fans, die da draußen waren, geöffnet. Ein viel zu volles Stadion, dazu eine große Hitze. Vereinzelt sind auch Menschen dann kollabiert. Wirklich sehr, sehr unschöne Szenen und auch direkt noch hinzu, was jetzt mit dieser Geschichte nichts zu tun hatte. Die Halbzeitshow von Shakira, die sicherlich auch Spaß gemacht hat, ging geschlagene 25 Minuten. Das war auch vorher so angekündigt worden, wurde auch vorher so angekündigt und ich weiß nicht, also ich bin jetzt, wie alt bin ich denn, 31 Jahre jung und seitdem ich mich für Fußball interessiere, geht die Halbzeitpause tatsächlich 15 Minuten. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, also sowohl auf meinem Kreisligaplatz als auch in der Bundesliga als auch bei der WM. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe. Also natürlich kein Hate gegen Shakira, die man eigentlich nur feiern kann. das ist spricht nicht für die Copa America, spricht nicht für die CONMEBOL, aber Victor spricht auch nicht für die USA. Also dieses vor allem jetzt dieses Verzögerungsthema und überfüllte Stadion oder auch die Szenen Kolumbien gegen Uruguay im Halbfinale, wo da hatten wir Andi ja auch schon drüber geredet bei Gol Olimpico, wo Fans angeblich die Familien von den uruguayischen Spielern angegriffen haben, die da betrunken waren, und dann diese Szenen, die ihr vielleicht auch gesehen habt, wie Darwin Núñez sich damit mit Fans von Kolumbien schlägt, wirklich prügelt, ein paar Schläge austeilt. Das ist doch eigentlich kaum zu fassen, dass das so stattfindet und dann auch noch in den USA, die nach meinen Informationen ein relativ modernes Land ja eigentlich sind und wo man sowas vielleicht nicht direkt erwarten würde. Ja, Victor, du hast dich auch mit diesem Thema ein bisschen intensiver auseinandergeschätzt. Wie ist so deine Einschätzung zu dieser ganzen Szenerie und der USA als Gastgeber?
Ja, du hast ganz viele interessante Sachen angesprochen. Ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht zu lang wird, weil ich habe zu vielen Themen eine Meinung und mich auch nochmal informiert und so. Erstmal zu den Tumulten, sag ich mal, vor dem Finale gestern. Natürlich ist das nicht korrekt. Nein, das wollen wir nicht sehen bei einem Fußballspiel, aber ich möchte mal eine Lanze brechen für die Menschen, die dort versucht haben, ins Stadion zu kommen. Erstens gab es solche Szenen auch schon bei einem Champions-League-Finale. Ich habe bei der WM 2014 live miterlebt, wie die Chilenen einen Block gestürmt haben. Das passiert immer wieder auch bei Ligaspielen. Ich wiederhole, es ist nicht korrekt, aber es gehört auch zum Fußball und zur Leidenschaft bis zu irgendeinem Punkt dazu. Kolumbien ist das erste Mal seit über 20 Jahren im Finale von so einem Wettbewerb. Viele von den Menschen waren vielleicht die letzten 20 Jahre noch nicht mal in ihrer Heimat, weil sie irgendwann mal illegal in die USA eingewandert sind und dafür irgendwelche Knochenjobs machen und sich versuchen, die Kohle anzusparen und die nach Hause schicken und ihre Familien finanzieren. Die wollten auf Teufel komm raus ins Stadion. Und zum dritten Mal, natürlich ist es nicht korrekt, aber ich kann das nachvollziehen. Ich bin auch schon ins Stadion gegangen ohne Ticket, weil ich irgendwo gesehen habe, da wurde gerade einer der Ordner weggeschubst und überrumpelt und ins Stadio Monumental zum Länderspiel von Argentinien reingedrängelt. Das gehört nun mal zum Fußball dazu. Wer das halt nicht kennt, sind die USA mit ihren fußballfremden oder nicht fußballaffinen Strukturen, sei es Sicherheit, Organisation, alles, was dazu gehört. Shakira Halbzeitshow ist ein Thema der CONMEBOL, und ich versuche gleich diese beiden Stränge zusammenzuführen, ist ein Thema der CONMEBOL. Seit dem FIFA-Gate 2015 gibt es halt so einen starken, es gab einen Generationswechsel bei der CONMEBOL, weil die alle in den Knast gegangen sind, und es gibt auch so einen starken Mentalitätswechsel zur maximal Profit, überall so viel wie möglich. Ständig wird damit geprahlt, wie hoch die Ausschüttungen sind bei allen Wettbewerben für die Verbände und Vereine. Und klar, so eine Halbzeitshow kostet natürlich viel Geld, sind aber dann auch nochmal verlängerte Werbeeinnahmen. Und das ist halt meiner Meinung nach ein Fehler aus meiner Perspektive. Ich mag diese Art der Fußballshows nicht. Der CONMEBOL. Wo sich diese beiden Themen quasi USA und CONMEBOL treffen, ist bei der Auswahl der Stadien. Die Ticketpreise waren extrem hoch. Die Ticketpreise waren ein Vielfaches der günstigsten Kategorien der Europameisterschaft zum Beispiel. Man hat fast ausschließlich in riesigen Schüsseln gespielt, meistens NFL-Stadien, wo es jetzt auch nicht unbedingt so im Umfeld, und damit meine ich jetzt nicht im geografischen Umfeld, sondern mit Leuten, die Lokalitäten da kennen, ist ja jetzt nicht so, dass es da viel Fußballfans vielleicht gibt wie im Umfeld von so einem MSL-Stadion. Dementsprechend gab es weniger neutrales Publikum, viele Leute auch ausgebremst durch die hohen Ticketpreise. Und dementsprechend hatte man eine, ja, an manchen Stellen doch eher dünne Auslastung der Stadien. Dann noch ein Punkt, da hatte ich einen sehr interessanten Artikel drüber gelesen, da wurde gar nicht so viel drüber gesprochen. Um in diesen großen Stadien spielen zu können, hat die CONMEBOL es akzeptiert, dass quasi in fast allen Stadien auf sehr kleinen Plätzen gespielt wird. Das Standardmaß, ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt, war das Minimalmaß der FIFA, nämlich 105 mal 64, glaube ich, oder 100 mal 64 Meter. Auf jeden Fall, der vom Rahmen, den die FIFA vorgibt, ist es der untere, es ist nicht so der Standard, weil man einfach in große NFL-Stadien wollte, um möglichst viel Profit zu machen. Ne? Und das ist meiner Meinung nach auch ein Fehler, aber auch eine Entscheidung der CONMEBOL gewesen, weil das den Fußball natürlich auch ein bisschen so verändert hat. Ne? Ich hatte gelesen und dann mal drauf geachtet, gerade die Brasilianer gegen Costa Rica, ne? Da war die Abwehrreihe dann doch sehr eng und die Brasilianer haben viele weite Bälle ins Aus geschlagen, weil man da sich wahrscheinlich nicht mit beschäftigt hatte. Einige Trainer haben das kritisiert. Scaloni hat den Rasen kritisiert. Bielsa hat sich nach dem Ausscheiden extrem ausgelassen über die CONMEBOL. Hat da auch so ein bisschen die starke Kommerzialisierung kritisiert. Dibu Martinez, der Torwart von Argentinien, hatte auch den Rasen kritisiert. Die Bolivianer konnten einmal gar nicht trainieren, weil die Rasenverhältnisse in einem Trainingszentrum nicht gut waren. Da war einiges so ein bisschen nicht ideal durchgetaktet. Die USA können das auf jeden Fall besser. Ich würde das Emotionale so ein bisschen, wie sehr man Fußball kennt oder sich für Fußball interessiert, ist auf jeden Fall ein Ding der USA. Aber ansonsten würde ich auch so den schwarzen Peter bezüglich schlechterer Organisationen eher an die der CONMEBOL zu schieben. Und jetzt mache ich mal einen Punkt, sonst führe ich das zu sehr aus.
Sehr schön, vielen Dank. Mega interessant. Andi, hast du solche Szenen wie jetzt beim Finale und auch mit Verspätung, hast du das auch schon mal so erlebt? Würdest du sagen, ja, das ist jetzt eher so ein Südamerika-Ding oder einfach ein Fußball-Ding? Oder eine Verkettung von unglücklichen Zusammenhängen, die Victor schön erläutert hat.
Ich würde sagen, das kennt man primär aus Südamerika eigentlich. Und da ist das ja auch nichts Außergewöhnliches. Das passiert immer mal wieder. Ich weiß auch nicht so genau, die Schuldfrage ist ein bisschen schwer zu beantworten. Ich meine, die USA hat da auch schon eine WM mal ausgerichtet. Ne? Das ist jetzt auch noch nicht ewig lange her. Ich glaube auch, dass die sollten dazu in der Lage sein, was natürlich jetzt gerade gestern, Victor hat das ja ganz schön erklärt eigentlich, was wirklich gefehlt hat und was echt eine Fehleinschätzung war, ist dann doch diese Leidenschaft und dieses, wie benehmen sich in Anführungsstrichen Fans oder wie euphorisch versus Baseball-Klientel, sage ich jetzt mal, weil der Kontrast wahrscheinlich da einfach besonders groß ist. Ich glaube, da waren die Sicherheitskräfte einfach überhaupt nicht oder die ganze Orga überhaupt nicht drauf eingestellt. Und das hat dann natürlich mit so ein bisschen, wie einige Kolumbianer, ich meine, ich finde das auch, das gehört sich nicht. Wer kein Ticket hat, soll nicht hingehen. Aber ich finde, wenn man sowas ausrichtet, man sollte zumindest darauf vorbereitet sein, dass so etwas passieren kann. Ne, dann ist das auch noch in Miami. Da, ne, das ist, also ich weiß nicht. Es sind wahrscheinlich einfach sehr viele Unzulänglichkeiten, schlechte Vorbereitungen zusammengekommen und hat dann zu solchen Szenen geführt. Und wir müssen mal überlegen. Ich habe da auch so ein Video gesehen von der Mama von Alexis McAllister, die dann erzählt hat, naja, dass Alexis die ganze Zeit runtergekommen wäre und sich dann persönlich drum gekümmert hätte, dass die Familie auch ins Stadion kommt. Und so, und das eigentlich zu einer Zeit, wo er eigentlich schon Anstoß war, und das war ja bestimmt kein Einzelfall. Das waren ja bestimmt noch bei mehreren Spielern so. Und das ist ja also wirklich, toll für die Familie McAllister, dass die einen Sohn haben, der sich dann so drum kümmert. Aber das ist ja eine Bankrotterklärung. Also wo gibt es denn sowas bei einem bei so einem krassen Event, Ereignis und dann zum Beispiel auch bei Shakira. Ich meine, es ist in den USA und es ist ein internationales Event, aber ich meine, es ist die Copa America, sie ist Kolumbianerin, 95% der Leute, die das gucken, ist Muttersprache Spanisch und sie singt auf Englisch. Auch so, oder alles passiert irgendwie auf Englisch. Es war so ein bisschen, es war eher so ein Ausverkauf, so eine Kommerzialisierung, die überall an allen Ecken und Enden raustrieft. So ein bisschen. Und ich weiß nicht, es war ein ganz unwürdiges Bild gestern. Das war echt natürlich dann auch noch für uns, die dann da sitzen und du freust dich auf ein Spiel und da es dauert eine halbe Stunde und 45 Minuten und eine Stunde und 75 Minuten. Und dann würde jemand sagen, ja, weißt du was, ey, leck mich doch. Also mach das nächstes Mal dann nicht, wenn ihr so schlecht vorbereitet seid. Das hat mich schon auch extrem abgenervt, muss ich sagen. Und war einfach der Copa America so ein tolles Turnier. Das war total unwürdig einfach.
Man hat in den USA aus Organisatoren-Sicht wohl einfach so ein bisschen die Wucht südamerikanischer Fankultur, Fanbegeisterung einfach unterschätzt, beziehungsweise sich da nicht ordentlich drauf vorbereitet. Wobei, um auch noch ein bisschen die Organisatoren zu verteidigen, gab es auch absurde Szenen. Also die Kreativität der Fans hat da ja kein Ende gekannt, um ins Stadion zu kommen. Es sind ja, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das Video, Leute über das Ventilatorensystem, das sich außerhalb des Stadions befunden hat, also überhaupt dieser Gedanke, in so ein enges Ding da sich reinzuquetschen, da zieht sich bei mir schon zusammen. Aber man will ja eben ein Fußballspiel sehen und da kann man das ja schon mal machen, sich da in diese Ventilatoren-Schächte reinzuquetschen, um dann irgendwie ins Stadion zu kommen. Natürlich absolut absurd. Hoffen wir, dass die USA, die Organisatoren und alle drumherum auch was daraus gelehrt haben. Es ist jetzt nichts, sehr, sehr Schlimmes passiert. Also es ist jetzt eine Katastrophe, ja, um Gottes Willen, ist zum Glück ausgeblieben. Es ist alles noch irgendwie gut ausgegangen und das ist wunderbar und das ist auch verdammt wichtig, ja. So ein tolles Fußballturnier, das uns hier 3,5 Wochen beschäftigt hat, so viel Freude gemacht hat, das wäre natürlich ein absolut unwürdiges Ende, wenn das noch irgendwie in eine andere Richtung ausgegangen wäre. So hatten wir alle dann trotzdem noch irgendwie eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Morgen. Ich war um 6:15, glaube ich, im Bett. Da war schon alles hell. Genau. Und so, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir jetzt eigentlich über 3,5 Wochen euch versucht, alle Insights so ein bisschen mitzugeben, das Turnier zu beleuchten. Aber wir haben gleich noch ein paar Awards, die wir hier noch kurz vergeben. Und vorher hören wir noch mal in ein Stadionerlebnis rein von dem lieben Matthias Dertinger. Der ist auf Twitter unter Matthias Derto, glaube ich, unterwegs. Liebe Grüße auf jeden Fall. Ein großer, großer Fan des südamerikanischen Fußballs. Auch immer mal wieder in Argentinien und sonst wo unterwegs. Und der war bei der Partie Argentinien gegen Peru dabei. Das Gruppenspiel, das übrigens auch in Miami stattgefunden hat. Und er hat ein wunderschönes Stadionerlebnis mit geschickt. Das hören wir uns jetzt an. Es geht 10 Minuten, also lehnt euch dann ein bisschen zurück, lieber Victor, lieber Andi. Und da fängt der, finde ich, ganz gut die Atmosphäre, das Spiel ganz gut auch ein, aber eben auch die chaotischen Zustände, die auch schon da bei diesem Gruppenspiel geherrscht haben und so weiter und zum Ticketkauf und so weiter und so fort. Das berichtet er uns da auch. Hören wir mal rein und dann, wie gesagt, gleich noch die Awards zur Copa America.
Ich war ja da zum letzten Gruppenspiel gegen Peru. Die Karte auch schon direkt zum Vorverkauf gekauft. Im Februar, es gab ja ewig keine Infos, wann es einen Kartenvorverkauf gibt. Und dann war der auf einmal da, sondern jetzt auf gleich. Im Februar, da es gab Infos irgendwie 2 Wochen vorher. Alles super organisiert. Und dann habe ich mich irgendwie, man konnte sich auf der Homepage von der Copa America, gab es da 0 Infos, dann gab es irgendwann die Info, ja, 2 Wochen vorher, man kann sich über einen Newsletter anmelden und dann hatte man dann im Endeffekt eine Woche vor Start des Vorverkaufs und Presale Zugang und dann habe ich dann die Karte da bekommen für $200, war hinterm Tor, wo auch da Lautaro beide Tore gemacht hat. Einfach so beste Sicht, auch auf den verkackten Elfmeter von Paredes und das Abseitstor. War ich relativ weit oben, direkt neben der Leinwand gesessen. Der Tag war schon echt cool. Ich bin Tag vorher angereist, wollte eigentlich dann noch ein Spiel Bolivien gegen Panama anschauen, hab dann mein Geldbeutel direkt verloren mit allen möglichen Ausweisen und Kreditkarte, Führerschein und dann war ich quasi nur in Miami für ein paar Tage. in South Beach waren Leute unterwegs mit ihren Trommeln und Stimmung gemacht. Ich konnte leider nicht so viel aufsaugen, weil ich erst noch quer durch Miami fahren musste wegen meinem scheiß Geldbeutel. Hab den im Endeffekt nicht gefunden. Er war cool. Das Problem ist halt, das Stadion ist halt, wie überall in den USA, ist halt am Arsch der Welt. Also von South Beach mit dem Taxi oder mit dem Uber fährst du schon eine halbe Stunde, sind 18 Meilen. Es ist katastrophal. Nahverkehr gibt es irgendwie nicht raus. Also das Zentrum ist ja gut verbunden mit South Beach, aber da raus fährt halt fast nichts. Du musst dann umsteigen. Also jeder fährt mit Uber an oder mit dem eigenen Auto. Ich wäre auch gerne mit dem Mietwagen gefahren. Das ist irgendwie die beste Sache. Kommst du dann am ehesten weg. Das ist einfach Verkehrschaos da oben. Mit dem Bus brauchst du gar nicht versuchen, wegzukommen. Da steht der ganze Verkehr still. Da kommen die Busse auch nicht durch. Katastrophal. Ja, ich kam an 2 Stunden vor Anpfiff. Hab's ein bisschen vercheckt. Ich dachte, es wäre erst 9, aber es hat schon um 8 angefangen. Dann habe ich Deutschlandspiel nicht zu Ende geschaut, glaube bis zur 60. Und dann bin ich dann los. Hat dann Uber genommen, war dann vorm Stadion, wo dann noch die halbe Formel-1-Strecke steht. Da ist schon Quilombo. Dann läuft man dann zum Parkplatz. Und da war da so ein richtiges Tailgating, wie man es aus dem NFL kennt. Alle Argentinier, also viele Argentinier, auch Peruaner, haben dann am Auto gegrillt und Pavillons aufgestellt, gegrillt, Party gemacht, überall lief Musik, überall waren so kleine Asados, so kleine Parrillas, also so kleine Grills oder dann das typische Choripan und halt die ganzen Beefes drauf lagen. Der Geruch, was einfach nur brutal, überall riecht es nach Holzkohle, wie in Argentinien halt oder in Lateinamerika üblich. Dieser geile, bestimmte Geruch lag dann überall in der Luft. Alle singen dann Muchachos, da war dann da schon Party und fett viel los. Die Stimmung war grandios, überall waren Argentinier. Also alles voll mit Argentiniern. In der Stadt auch, war auch etliche Kolumbianer in der Stadt. Aber vor dem Stadion waren so viele Argentinier. War auch gut, nicht wenige Peruaner, aber die Mehrheit war irgendwie 80% waren Argentinier. Das Ding war ausverkauft. Und dann bin ich eine Stunde vorher Anpfiff, glaube ich, rein. Im Gegensatz zu gestern war halt. Gut, Finale ist halt nochmal was anderes. Es war ein drittes Gruppenspiel. Messi hat leider nicht gespielt. Aber da es war halt nicht so angespannt. Es war eine lockere Atmosphäre. Alle haben zusammen, Argentinier, Peruaner haben alle zusammen gefeiert. Man hat auch kaum, also ich habe, glaube ich, keinen großen Polizisten gesehen. Ein paar Volunteers, wie bei der EM, am Einlass. Aber ja, das Problem ist in Miami, du hast halt nur 4 Einlässe. Jeweils an den Ecken gibt es einen Einlass. Und das war's. Es gab keine Drehkreuze. Und die Kontrollen waren halt auch, naja, lasch ist ja untertrieben. Ich hatte eine Flasche Wasser in der Hand, die musste ich austrinken, wegschmeißen. Ich hatte noch so einen Sportbeutel dabei. Das hat die gar nicht interessiert. Ich habe gar nicht reingeguckt. Mich haben sie nicht mal angetastet, abgetastet. Wenn man das jetzt dann noch sieht, gestern hast du überall Polizei, ist katastrophal. Also es gibt da keine Drehkreuze, wo dann halt auch sagen kannst, okay, du kommst da nicht durch ohne Ticket, dann kommst du auch nicht rein. Aber die haben sich ja reingedrängt und gedrückt und Polizei, dann mit den ganzen Toren auf und zu und natürlich suchen sie dann andere Wege und weil ja keine Security da war, keine Polizei, keine Volunteers, Leute, die halt die ganzen Ecken abkunden, wo man rein kann und das halt zustellen, dass halt keiner illegal halt reingeht, wie man es halt aus Europa kennt oder aus, weiß nicht, ob es in Südamerika da ist. Ich glaube, die regeln ja da in Argentinien ja schon weit vorher ab. Ich glaube, ein Barrio, oder nicht ein Barrio, aber so eine Straßenecke davor, dass du halt erstmal gar nicht zum Stadion kommst ohne Ticket. Und du kommst ja dann ans Tor und kannst dich da durchquetschen, wie halt die Ultras, wenn sie keine zu wenig Tickets haben. quetschen sie sich halt durch. Und das war halt so in der Masse einfach. Das war halt echt krass gestern. Aber ja, gegen Peru war das kein Problem. Da ist man einfach reingegangen. Und dann, wie man es aus dem San Siro kennt, diese ewig lang kreisrunden Aufgänge. Gibt auch Rolltreppen. Ich war ganz oben, musste die Rolltreppe nehmen. Und überall halt Muchachos und die ganzen argentinischen Fangesänge. Ach, schon geil. Und dann geht man dann hoch. Bier kostet, glaube ich, 5, 6 Dollar. Es gab leider keine Becher. Wie jetzt in Atlanta, da gab es Refill-Stationen. Das gab es da leider nicht. Essen wie 20 Dollar für ein paar Wings, für ein paar Hähnchenteile mit Pommes, ist schon abartig teuer. Aber nur Wasser getrunken, weil ich es war scheiße schwül. Es hat im Hintergrund irgendwie gewittert, aber es kam nicht übers Stadion. Aber es war echt schwül und heiß und ja, das Spiel war halt geil. Die Atmosphäre war geil, dann siehst du da noch Guerrero rumlaufen und war cool, die Maria nochmal zu sehen. Überall, jedes Mal bei jeder Ecke, gab aber viele Ecken am Anfang. Jedes Mal Fideo-Rufe. Fideo, Fideo. Ja, war schon eine coole Stimmung. Dadurch, dass halt alle versetzt gesessen waren, kam halt immer von anderen Ecken mal die Stimmung auf. Wurde da mal angestimmt. Ja. Neben mir war ein Peruaner. Die haben ab und zu mal Peru, Peru gesungen. Ja, die haben es lange spannend gehalten, aber dann Lautaro mit den zwei Toren, schöne Treffer. Dann Paredes mit dem verschossenen Elfer an die Latte. Dann das Abseitstor von Otamendi. Oh, weiß gar nicht, nee, Taliaflico, ach, keine Ahnung. Chat bei jedem Spiel, nach jedem Tor kam dann Muchachos als Torhymne, hat natürlich nochmal die Stimmung angeheizt und dann zum Refrain ist dann die Musik ausgegangen, damit dann die Fans dann die Refrain singen können. Ja, war cool. Heitere Stimmung, coole Stimmung. Hat schon Ähnlichkeiten, wie man, als wenn es ein Spiel von der Selektion wäre bei einem Heimspiel. Ich glaube, wenn es ein WM-Spiel wäre, wäre die Stimmung dann nochmal besser, weil dann nochmal mehr Leute hinfliegen, die es sich halt auch leisten können. Das ist halt auch nicht günstig. Und dann fliegt man lieber zu einer WM als zu einer Copa hoch. Ist ja gerade eh nicht so einfach in Argentinien. Ne? Aber richtig coole Erfahrung auf jeden Fall. Abrazo, sí. Espero que nos vemos algún día. Ciao, ciao.
Also, vielen, vielen Dank, lieber Matthias Dertinger, findet ihr bei Twitter unter Matthias Dertos. Ja, also Matthias ist begeistert vom Fleischgeruch vor dem Stadion, hat ein bisschen die Anstoßzeit verpeilt, also das ist auch schon, merkt man, dass er eigentlich auch Südamerika so ein bisschen im Blut hat. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, liebe Grüße, Matthias. So, dann haben wir jetzt also auch noch einen tollen Eindruck gewonnen vom Turnier von vor Ort. Und dann biegen wir jetzt hier also langsam auf die Zielgerade hier beim Rasenfunk zur Copa America Begleitung, zum Copa America Rückblick. Ich habe so ein paar Kategorien rausgesucht, lieber Victor, lieber Andi, die wir vielleicht noch kurz so durchgehen und mal sehen, ob wir da ein paar Überschneidungen haben. Fangen wir mal an mit der größten Enttäuschung. Ich kann auch gern mal vorlegen. Da habe ich mir aufgeschrieben, die USA. Und zwar zum einen natürlich als Team, aber eben auch als Gastgeber. Das ist dann so ein bisschen diese doppelte Enttäuschung. Genau, zum Gastgeber haben wir jetzt eigentlich schon viel gesagt. Zum Team auch in der Gruppe mit Panama da auszuscheiden, mit dem Team, mit diesem Potenzial, mit zahlreichen, wirklich sehr guten Spielern, die bei guten europäischen Vereinen unter Vertrag stehen, ist das genügt das sicherlich nicht den Ansprüchen, schon gar nicht auch im Hinblick auf die Heim-WM. Trainer Greg Berhalter wurde dann auch noch entlassen. Genau, und das ist so für mich dann doch im Gesamtkontext die größte Enttäuschung dieser Copa America gewesen. Victor, mach du mal weiter. Wer ist für dich so, ja, das Lowlight?
Also ich sag mal, was Provokatives oder etwas, über das man auch debattieren kann. Vinicius. Also einer, der ja wirklich zur obersten Stufe des Weltfußballs gezählt wird, der ja im europäischen Fußball als einer der Top 5, sag ich mal vielleicht, oder als auf jeden Fall bei Real Madrid total viel Protagonismus, Champions League gewonnen und so weiter und so fort. Und dann spielt Brasilien so eine schlechte WM und er kann halt nicht mal die Mannschaft mitreißen und mal ein, zwei Spiele alleine entscheiden, wenn er nicht von einer extrem starken Mannschaft getragen wird.
Ja, schöner Take. Dazu aber im Viertelfinale hat er gesperrt gefehlt. Also wo sie dann ausgeschieden sind gegen Uruguay, war ja seine Gelbsperre. Aber
sich zwei gelbe Karten einhandeln ist auch nicht professionell. Da muss man drauf achten. Ne? Das muss man versuchen. Natürlich, kann immer passieren. Aber muss man versuchen zu vermeiden.
Ja, ist ja sowieso so schon länger so ein Ding, dass er nicht so ganz performt in der Seleção. Oft ja auch im Schatten von Neymar, jetzt ohne Neymar sicherlich noch mehr im Blickpunkt und dann fällt es schon auf, wenn du da halt nicht eben diesen einen Spieler hast, der eigentlich absolute Weltklasse ist, aber das Team hat es ja auch nicht geschafft, sich irgendwie an Vini da hochzuziehen. Finde ich ein sehr interessanter Take, Victor. War auf jeden Fall eine Enttäuschung dieser Copa America. Hast du noch jemand, Andi?
Ja, ich wollte, bei mir ist auch ganz klar USA, genau das gleiche, was du gesagt hast, spielerisch und auch die Orga. Und nochmal kurz zu Brasilien. Ich muss auch sagen, also wirklich die traurigste Szene bei dieser ganzen Copa war dieses vom Elfmeterschießen, ne? Also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also da, wo ich mir nur gedacht habe, was ist das eigentlich für eine Dreckstruppe, ey?
Erzähl nochmal für die, die es nicht vor Augen haben. Genau.
Naja, man konnte das dann halt im entscheidenden Moment, wo dann dieser Kreis gebildet wird, wo sie dann ihren Trainer haben, also weder in den Kreis gelassen haben, noch, wo man es so gesehen hat von der Videokamera her, er wollte immer mal wieder was sagen und das wurde gar nicht so zugelassen. Es wurde gar nicht irgendwie, ja, die haben das einfach komplett wegignoriert. Und ich weiß nicht, und dann gerade, also das hat einem wirklich im Herzen für den Mann wehgetan. So, dass das auf dieser Ebene auch wirklich passiert vor so viel Kameras und also wirklich ein Tipp für alle, da vielleicht mal ein bisschen reingucken, auch dann gerade, wenn wir über Vinicius sprechen. Ist ja jetzt egal, das sind ja alles Führungsspieler, mehr oder weniger. Ne, also alle, die da zu dem Spielerkader gehören, die da was zu sagen haben, da hat ja keiner entgegengewirkt. Und das spricht schon sehr negativ für diese Seleção und wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie halt zu wenig reißen. Ganz schlimm.
Absolut. Also da gibt es auf jeden Fall noch viel, viel, was aufgearbeitet werden muss in Brasilien, auch eben im Hinblick auf die WM-Quali, auf die kommende WM. Da wird es sicherlich noch einige Änderungen geben. Dorival Junior ist aber noch immer Trainer der Seleção. Mal sehen, ja, wie lange noch. Gut, Freunde, machen wir mal ein bisschen positiv weiter mit der größten Überraschung, positiven Überraschung des Turniers. Da habe ich mir Kanada aufgeschrieben, ist ja wahrscheinlich so ein bisschen der gängige Take, also dass die Kanadier auf Rang 4 landen, hinter Argentinien, Kolumbien und Uruguay, dann Kanada, das ist sicherlich nicht das, was wir vorher erahnen konnten oder so getippt hätten. Dass sie die Gruppe verlassen, konnte man ihnen vielleicht schon irgendwie zutrauen, das war jetzt, fand ich insgesamt trotzdem noch eine Überraschung, aber es war nicht unvorstellbar, aber dann da bis auf Platz 4 vorzudringen, tolle Teamleistung auch insgesamt, da mit einigen Spielern auch aus der MLS, die sich da hervorgetan haben, haben wir, glaube ich, Andi auch schon bei Gol Olympico kurz angesprochen, war vielleicht auch nochmal kurz die Kanadier. sorry, schon eine tolle Bereicherung für die Copa America, ne?
Kurz Tonloch, ich weiß nicht, ob die Frage an mich ging. Aber ich habe Kanada auch als Überraschung, neben Venezuela, also die beiden auf jeden Fall. Ich dachte, also wenn man mal sieht, auch im Spiel um Platz 3, dass da Suarez am Ende noch ausgleicht. Also man wäre ja eigentlich fast Dritter geworden. Und jetzt mal ein bisschen bissig formuliert, da wurde Kanada ihrer Gastgeberrolle gerecht. Und eigentlich genau diese Rolle hätte man von den USA erwartet. Ne? Ins Halbfinale kommen und da nochmal einen heißen Tanz hinlegen und dann gut im Elfmeterschießen, jo. Das kannst du immer verlieren. Und ebenso, ja, Ismaël Koné fand ich sehr stark. Kann ich vorher auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Der andere Spieler, über den hatten wir es ja schon, der für mich also die große Entdeckung war, war ja Richard Rios von Kolumbien. Das sind auf jeden Fall meine zwei Takes für die Überraschung. Vielleicht, weiß ich nicht, Venezuela kann vielleicht noch jemand ein bisschen ausführen von euch, wer Bock hat.
Ja gut, klar, als Gruppensieger zwar in der Gruppe ohne die Top-Favoriten auf den Turniersieg, aber eben mit Mexiko und Ecuador zwei Teams, die man vom Papier her oder im Vorhinein schon stärker hätte einschätzen können, da aus der Gruppe mit 9 Punkten rauszugehen und auch gegen Kanada für mich so eine tolle Partie abzuliefern, die dann hinten raus vielleicht auch verdient verloren wurde, aber trotzdem da so viel dieser Copa America zu geben, dazu mit Rondon, ein ganz erfahrener Stürmer, der vielleicht das schönste Tor dieser Copa America geschossen hat aus, weiß ich nicht, 40 Metern, da den kanadischen Torhüter überlupft hat aus so einer Kontersituation. Dazu junge Spieler wie Adam Buru, der Rechtsverteidiger, der so ein bisschen aus dem Nichts eine fantastische Copa gespielt hat, mit ganz, ganz viel, ganz, ganz vielen Balleroberungen, ganz, ganz vielen Ballaktionen auf seiner rechten Seite. Das war für mich auf jeden Fall, auch wenn ich mich viel, wie wir alle, wenn wir uns viel mit südamerikanischem Fußball auseinandersetzen, war so für mich nicht ganz zu erwarten. Finde ich ein schöner Take, Andi. Ja, Venezuela. Hast du noch jemanden, Victor, oder haben wir schon alle genannt?
Hab da alles genannt, genau. Kanada und Venezuela hätte ich auch genannt. Sehr schön ausgeführt. Danke.
Sehr gerne. Victor, dann mach du doch direkt mal weiter, wenn wir hier schon dir was vorweggegriffen haben, und zwar mit dem besten Spiel. Das kannst du aber interpretieren, wie du willst. Also best fußballerisch oder unterhaltsamsten oder einfach verrücktesten Spielverlauf. Was war da so dein Highlight-Spiel?
Ui, wir haben schon so viel über das Finale gesprochen, dann vielleicht das Halbfinale Uruguay-Kolumbien. Ne, was ein offener Schlagabtausch war, was sehr spannend war, was sehr ausgeglichen war. Am Ende dann, ja, oder gerade deshalb war es vielleicht auch spannend, ne, durch die Szenen am Ende irgendwie, okay, es gab nicht so viele Tore, aber dann nach dem Spiel gab es so ein bisschen diese Tumulte irgendwie, das war auf jeden Fall, fand ich schon ein sehr aufregendes Spiel. Marcelo Bielsa auch an der Seite und die alles, was bei ihm passiert, finde ich super. Sowieso die Entwicklung bei Uruguay finde ich ganz toll. Und das war ein richtig, so zwei Top-Teams im Halbfinale, offener Schlagabtausch. Uruguay-Kolumbien, 0-1 für Kolumbien. Bestes Spiel.
Yes. Hatte ich mir auch aufgeschrieben. Andi, hast du auch noch ein anderes Spiel oder gehst du damit?
Ich gehe damit, wir haben ja das Halbfinale, haben wir ja schon mal bei Gol Olimpico kürzlich besprochen, dass das ja, das war bis dato dann das beste Spiel. Aber das gleiche, die gleiche Argumentation, gerade der offene Schlagabtausch, das haben wir ja im Finale gesehen auch, und für mich ist daher das Finale aufgrund des Tempos und ja, dieser Spannung, die einfach in einem Finale innewohnt, ist natürlich für mich das Finale das Spiel. Und so als zweite Wahl das Turnier aus von Brasilien. Finde ich natürlich auch immer gut.
Sehr schön. Genau, und noch was ich gerade eben schon kurz angerissen habe, das Kanada-Venezuela, das hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht, weil ich nicht so wirklich vorhatte, auch das Spiel zu gucken. Ist ja namentlich jetzt nicht unbedingt das beste Viertelfinale gewesen, aber ich glaube, von Freitag auf Samstag, also an einem Wochenende, und dann war ich, wie das dann manchmal so Wochenends ist, doch noch wach und habe es dann angeschaltet und war komplett geflasht von diesem wirklich sehr, sehr verrückten, sehr, sehr risikoreichen Spiel mit sehr, sehr vielen Torchancen, und das hat wirklich von vorne bis hinten mega, mega viel Spaß gemacht. Eben ein Spiel, von dem man es ja nicht unbedingt erwartet hätte. Dann Andi, mach mal bitte weiter. Wer ist denn für dich der beste Torwart dieses Turniers?
Ja.
Habt ihr so eine Ahnung?
Das können wir ja schnell abfrühstücken. Das ist natürlich Divo Martinez. Er ist ja auch wirklich geworden dann. Ja, und weiß ich nicht. Ich glaube, das können wir, da sind wir uns alle einig, oder?
Ja, voll. Victor auch, ne? Hebst den Daumen.
Ja.
Genau, also mit nur genau einem Gegentor aus dem Spiel heraus gegen Ecuador und dann im selben Spiel eben natürlich auch mit den gehaltenen Elfmetern und insgesamt mit seiner Präsenz, seiner Sicherheit, die er ausstrahlt, seinen Paraden, seinen Flanken, die er abhält, seinem Aufbauspiel, das ist von vorne bis hinten, ja, müsste ich nochmal einen Sascha anrufen, aber das kann man schon als Weltklasse, denke ich, bezeichnen. Gerade bei so einem Turnier auch wieder im dritten Turnier in Folge, ne, muss man ja auch sagen, da so fehlerfrei durchzureißen und ein Elfmeterschießen für sein Team zu gewinnen, absolut Weltklasse.
Ich glaube auch, dass er ein absoluter Leader für die Mannschaft außerhalb des Platzes ist, ne? Durch seine perfekten Englischkenntnisse, der ist ja schon jung nach England gewechselt, sowohl in Katar, wo bestimmte Umgangssprache Englisch war, als auch dann, was weiß ich, Finalissima in London und jetzt natürlich ein ganzes Turnier in den USA. Ich glaube, dass der auch auf dem Platz so innerhalb der Mannschaft so immer vorgeschickt wird und dann auch immer so ganz viel klärt einfach, dass er seine starke Persönlichkeit auch ja neben dem Platz entwickelt und aus für die Mannschaft positiv auslebt.
Ja, voll. Voll war auch, Andi, das hast du ja auch in der Vorschau, glaube ich, so gesagt, dass Divo Martinez eigentlich so ein bisschen der Schlüsselspieler ist, der es seit Jahren für die Albiceleste so gedreht hat, dass man jetzt zwei Copa Americas gewinnt und eine Weltmeisterschaft. So, was habe ich noch? Zwei Kategorien habe ich mir noch aufgeschrieben. Der beste junge Spieler des Turniers ist natürlich auch Interpretationssache, was man noch als jung bezeichnet. Ich habe mal Richard Rios rausgelassen, weil er ist ja schon 24, das ist ja schon extrem alt, genau wie Maxi Araujo von Uruguay, und habe stattdessen Kendry Páez aufgeschrieben, der natürlich mit 17 Jahren ja, wahrscheinlich sogar der jüngste Spieler des Turniers war, bin ich mir gerade nicht sicher, der eben aber in einer starken, jungen ecuadorianischen Mannschaft eben schon so eine zentrale Rolle hat. Fast jeder Angriff läuft irgendwie in gewisser Weise über ihn, dazu auch, wo Ena Valencia gesperrt wird, als Elfmeterschütze da mit breiter Brust sicher verwandelt oder zumindest so verwandelt, dass der Ball rangeht. Darauf kommt es an. Ein Spieler, der ja bald nächstes Jahr zu Chelsea wechselt und schon jetzt dieser ecuadorianischen Mannschaft wirklich sehr, sehr viel gibt. Wen hast du, Victor, als bester junger Spieler?
Genau, hätte ich auch gesagt, ja. Endrick hat natürlich bei Brasilien mehr gespielt, als ich es vor ein paar Monaten erwartet hätte. Mit den Spielen in der Vorbereitung konnte man das erwarten, dass er dabei sein wird und auch Protagonist sein wird. Aber Páez auf jeden Fall ein Stück drüber. Gab's noch viele andere so unter 18? Ich habe da jetzt gar nicht so richtig
Leute. Nee, kaum, ne? Also oder auch unter 20 eigentlich jetzt nicht so. Ich meine, bei Argentinien ja im Prinzip niemand, der da irgendwie viel gespielt hat. Bei Brasilien eben ja, Endrique. Aber auch Kolumbien hatte ja
jetzt Enciso. Ich hatte vorhin gegoogelt und einen Vorbericht vor der WM, vor der Copa America gefunden, die 10 möglichen Entdeckungen der Copa America, und da ist zum Beispiel auch Garnacho dabei, der aber ja wahrscheinlich kaum gespielt hat, ne? Und Pelestri, da muss ich sagen, also ich weiß nicht, irgendwie der zündet irgendwie nicht so, wie man es vielleicht schon beim zweiten Turnier hätte erwarten können.
Ja, aber eigentlich so wie Bielsa ihn einsetzt und das, was Bielsa von ihm will, ist das eigentlich schon eine ganz, ganz gute Rolle. Also mit
okay,
Geschwindigkeit.
Ja. Dann kriege ich es nicht, dann kriege ich es nicht so richtig mit.
Und Nunez dann mit Flanken füttern. War eigentlich, ich fand es mal eine ganz, ganz gute Koppa von ihm. Aber nicht so dieses herausragende Outstanding. von Mujica, vom Linksverteidiger von Kolumbien, wurde er ja wirklich komplett abgekocht, komplett aus dem Spiel genommen. Dafür hat es dann nicht gereicht.
Ja, ich finde auch, und genau in dem Moment hätte halt auch echt was kommen müssen. Ne? Da haben wir auch drüber geredet, dass Uruguay einfach es auch nicht geschafft hat, Kolumbien unter Druck zu setzen. Und eigentlich haben sie ja auf diesen offensiven Außenpositionen ja sehr viele talentierte Spieler. Ja, und da, also ich bin bei ihm auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich mag ihn total als Typen, Spielertypen, so, also die Art und Weise, wie er spielt. Aber ich habe auch so irgendwie das Gefühl, so Seniorenfußball ist er nie so nachhaltig angekommen. So finde ich, das ist, da fehlt es immer noch so ein bisschen. Und was wir auch, glaube ich, in der Vorschau mal gesagt haben, oder bei Libertadores-Sendung mal, Copa America ist halt tendenziell auch ein altes Turnier, ne? Die Lateinamerikaner, die nominieren eher ältere Spieler. Du hast nicht so diese Youngsters, das gibt die Bühne, glaube ich, irgendwie nicht so her, oder ich weiß es nicht. Ich würde jetzt nochmal, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, die größte Überraschung war dann Richard von Kolumbien, dann würde ich jetzt bei dem Youngster, weil er zumindest, glaube ich, 21, 22, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, der Ismael Kone, das wäre dann mein Youngster, aber jo, ist halt auch eine U23, sagen wir es mal dann, also U20, wüsste ich gar nicht, dann ja.
Ja, gar nicht so viel Auswahl. Gut, Leute, und dann zum Schluss als letzte Kategorie Ehre, wem Ehre gebührt. Und wir sind ja auch Kritiker der CONMEBOL und sind uns sicherlich nicht immer einig mit der CONMEBOL, aber dass James Rodriguez zum Spieler des Turniers gewählt wurde, Leute, da sind wir uns doch einig, oder? Das ist ja von vorne bis hinten sein Turnier gewesen. Hätte ihm tatsächlich, wenn ich auch ehrlich bin, den Turniersieg auch noch gegönnt. Wir haben ja fast ja in jeder zweiten Folge über James geredet, der schon weg vom Fenster war irgendwie und dann so eine Copa America raushaut. Absoluter Wahnsinn, Victor, ne?
Ja, von vorne bis ganz hinten hätte ich jetzt nicht gesagt, weil heute Morgen, okay. Hat er jetzt keine spielentscheidenden positiven Szenen gehabt, aber ja, Spieler des Turniers, eigentlich auch Überraschung des Turniers, weil niemand damit gerechnet hätte. Ja.
Andi auch, ne?
Aber nochmal an dieser Stelle, er kann natürlich nicht Spieler des Turniers werden, aber ich finde es nochmal, am Anfang der Sendung hatten wir ihn schon, Lautaro, alle 44 Minuten ein Tor, das ist krass. Einfach nochmal so einen Matchwinner auf der Bank zu haben, das ist heftig und das haben wir auch sonst bei keiner anderen Mannschaft gesehen. Können wir sogar die Europameisterschaft mitnehmen, also solche Joker-Qualitäten dann auch wirklich, also so, ich finde es überragend.
Ja.
Von Racing ist der, ne? Victor, oder?
Ich hatte ihn in der Vorbesprechungssendung auch erwähnt und hatte gesagt, Achtung, Achtung, der Junge ist gut drauf.
Du bist über deinen Schatten gesprungen.
Ja, natürlich, Leistung wird hier bewertet.
Independiente-Fan. Sehr, sehr schön. Genau, Lautaro dann auch mit 5 Treffern der Torschützenkönig dieses Turniers geworden.
Vielleicht noch eine Entschuldigung, bevor wir dran vorbei sind, hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, möchte ich noch mal erwähnen, es ist schon bemerkenswert, wie gut die argentinischen Trainer sind. Ne? Also alle 4 Gruppensieger wurden bei einem Länderturnier, also bei einem Nationenturnier, alle 4 Gruppensieger von Argentiniern trainiert. Das spricht einfach für die argentinische Trainerschule. Ne? Also und auch gerade aus Mannschaften, die früher nicht gut drauf waren, wieder ganz viel herausgeholt, wie zum Beispiel Venezuela und Kolumbien und eigentlich auch Uruguay, kann man da auch mit aufzählen. Ne? Also Bielsa, Lorenzo und Checho Batista, hervorragende Leistung. Es spricht für die hohen kulturellen, taktischen Kenntnisse des Fußballs in Argentinien.
Und auch gerade das, was im Gegenzug Brasilien eben zum Verhängnis wird, ne, dass wir, das hatten wir auch drüber geredet, dass sie nur aus diesem Circle sozusagen von 10, 15 Trainern, die irgendwie 80% der brasilianischen Erstligisten trainiert haben, mit einer Amtszeit von 8 Monaten durchschnittlich oder so, die dann im Wechsel auch für den Cheftrainerposten des Seleção in Frage kommen. Bricht der brasilianischen Nationalmannschaft wahrscheinlich gerade so ein bisschen das Genick und Argentinien eben oben auf im Weltfußball und mit so einem krassen Trainer-Output, ja, ist eigentlich auch eine ganz, ganz interessante Parallele. Liebe Leute, lieber Victor, lieber Andi, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder am Start wart. Danke euch.
Gerne.
Ja. Und euch...
danke für die Einladung, hat ja immer Spaß gemacht.
Danke.
Wunderbar. Und genau, auch allen anderen Expertinnen und Experten, die uns hier beim Rasenfunk und bei Gol Olimpico begleitet haben, euch auch nochmal ein riesen Dankeschön. Das hat super, super viel Spaß gemacht und hat in dieser Form, in diesem Ausmaß sozusagen auch noch nicht gegeben. Da bin ich wirklich mega, mega froh, was wir hier in den letzten 3,5 Wochen so über den südamerikanischen Fußball, über die Copa America, aber eben auch über den nordamerikanischen Fußball, da hatten wir auch einige Experten am Start, die da wirklich sehr, sehr interessante Einblicke gegeben haben, ja, uns da auch schön informiert haben und einfach Teil hatten an dieser schönen Fußballkultur jenseits des Atlantiks. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch ein riesen Dank, dass ihr das Turnier verfolgt habt über den Rasenfunk, über Gol Olimpico, vielleicht auch das ein oder andere Spiel gesehen habt. Und ich wiederhole mich da wahrscheinlich auch nur jedem an und jeder ans Herz legen, verfolgt den südamerikanischen Fußball. So gut es eben geht, ist natürlich durch die Zeitverschiebung immer ja nicht ganz einfach. Aber wenn ihr euch da mal Spiele rauspickt oder euch ein bisschen informiert, das macht einfach mega Bock. Es ist doch noch so ein bisschen purer, noch ein bisschen authentischer, auch wenn wir Halbzeitshows von 25 Minuten haben, ist das Ganze drumherum doch eigentlich nochmal so eine Fußballoase, die man ja in Europa vielleicht so gar nicht mehr hat. Von daher bleibt da am Ball. Nochmal lieben Dank an alle und ja, wir hören uns spätestens in 4 Jahren zur nächsten Copa dann wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.